Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute ist Diversity Day, deshalb ist in dieser ersten Leutestunde ein Mann bei uns, der genau für diese Werte wie Vielfalt, Toleranz und Liberalität steht. Herzlich willkommen, Leroy Matata.
Dankeschön. Grüß dich, Wolfgang.
Wir zeichnen die Sendung auf, sitzen jetzt beieinander um kurz nach 13 Uhr.
Ja, ich bin heute zum ersten Mal hier bei euch im Haus. Bisher Mittag gegessen, gut empfangen worden. Mhm. Bisher macht Spaß, jetzt bist du dran.
Dass du hier bist, hängt damit zusammen, dass du beim SWR eine Reihe moderierst, die man wie beschreiben kann, ganz kurz.
Ich treffe verschiedenste Menschen, die einen entscheidenden Moment in ihrem Leben erlebt haben, der sie geprägt hat, der sie vielleicht erschüttert hat, aber auf jeden Fall ein Moment, der auch für andere Menschen interessant sein könnte.
Ich vermute, der SWR ist deshalb auf dich gekommen, weil du ein außerordentlich erfolgreicher YouTuber bist mit, ich glaube, mehr als 1,3 Millionen Followern zum einen und zum anderen Interviews dieser Art auch vorher schon gemacht hast.
Genau, das ist ein Format, was ich bei mir schon begonnen habe und hier jetzt in dem Rahmen von Leroys Momente, so heißt das Format, ja, ausführlicher machen kann. Ich kann noch tiefer ins Detail gehen mit den Protagonisten und genau, das matcht ganz gut.
Ich habe mir zur Vorbereitung drei Sachen gestern angeguckt. Ein Gespräch erstens mit einem, der obdachlos war, zweitens mit einem, der bei den Neonazis unterwegs war, dann ausgestiegen ist und zum dritten mit einem Zuhälter oder vielleicht sogar mit einem ehemaligen Zuhälter. Ist der draußen aus der Szene, weißt du das?
Der Zuhälter ist heute kein Zuhälter mehr, sonst wäre dieses Video wahrscheinlich auch nicht in der Form entstanden. Also es ging schon klar darum, aufzuklären, was vielleicht auch die Schattenseiten sind und vielleicht auch ein paar Klischees aufzuräumen.
Was den ehemaligen Neonazi angeht, der ja mit der Szene gebrochen hat, was nicht ganz ungefährlich ist im Übrigen, was macht der heute?
Der ist heute selbstständig in Form von YouTube und in seinem eigenen Präventionsprogramm, damit er anderen, die aussteigen möchten, die Hilfestellung leisten kann. Und das ist natürlich aus seiner Position heraus ideal.
Dann ein Typ, den ich durchaus beeindruckend fand, der kommt hier aus Stuttgart. Den hat's im Leben irgendwie durcheinander gewirbelt. Dann war der Job weg, dann war die Wohnung weg. Und dann hat er insgesamt 4 Jahre in einem Park in Stuttgart gelebt.
Ja, hier um die Ecke kann man sagen.
Bad Cannstatt.
Ja, das ist heftig. Das war richtig, richtig happig. Also dem zu folgen, wie er sich selbstständig, muss man sagen, aus der Gesellschaft isoliert, weil er mit vielen Dingen, die hier tagtäglich passieren, nicht mehr klargekommen ist. Es war schockierend, muss man sagen.
Wie fandst du ihn?
Persönlich super, super herzlicher Typ. So, hat freischnauze erzählt, was er erlebt hat. Mhm. Und bei ihm habe ich auch nochmal gemerkt, wie schnell das gehen kann. Da rechnet keiner von uns mit. So wie schnell das plötzlich umschlagen kann, das Pendel. Und man plötzlich, wo man mitten im Leben stand, sieht man sich halt wieder und ist komplett am Boden.
Hat er den Weg zurückgefunden? Was meinst du?
Er ist noch dabei. Also er ist auf jeden Fall wieder zurück in der Gesellschaft, hat sich wieder sozialisiert. Das war
hat
auch
er
sehr
eine Wohnung?
Schön. Eine Wohnung hat er. Hat auch, die Geschichte ist ja so, dass seine Tochter ihn praktisch wieder zurückgeholt hat und im Park gefunden hat. Ah. Und jetzt ist er wieder halbwegs wieder on track, würde ich sagen.
Leroy Matata, ein junger Mann aus Köln, 23 Jahre alt, der mit 4 Jahren eine Krankheit gekriegt hat, die außer ihm, ich glaube, nur 4 oder 5 andere Kinder in Deutschland damals hatten. Was ist da passiert?
Ich hatte plötzlich Schmerzen zunehmend beim Laufen, während eigentlich alle mit 4, 5 Jahren richtig anfangen, Gas zu geben, bin ich da dann nach und nach vom laufenden Jungen zum humpelnden und dann habe ich einen Rollator gebraucht in so jungem Alter und irgendwann ging es halt gar nicht mehr und habe einen Rollstuhl gebraucht. Zusätzlich kamen dann die ersten Frakturen, Knochenbrüche dazu, die sich keiner erklären konnte. Und dann hat es 1,5 Jahre gebraucht, bis die Diagnose juvenile Osteoporose stand.
Ich hätte jetzt spontan getippt, Glasknochenkrankheit.
Sehr ähnlich, sehr ähnlich. Ja, das ist ein ähnliches Krankheitsbild und letztendlich war der Verlauf auch nicht so viel anders.
Wobei da, wenn ich es richtig sehe, Knochen auch auf eine Art zusammenwachsen dann wieder, dass du es auch optisch mitbekommst und siehst. Das würde ich jetzt bei dir irgendwie nicht bemerken.
Nee, ich bin halt im Vergleich zu meiner Familie jetzt nicht so groß geraten. Mein kleiner Bruder ist 2 Meter groß. Das kommt von meinem Vater und meiner Mutter her. Und da bin ich jetzt nicht so hinterher gewesen, einfach weil das mein Skelett jetzt nicht mitgemacht hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich fühle mich fit, sagen wir es so. Ich bin zwar im Rollstuhl unterwegs, aber das tut dem keinen Abbruch.
Hat das, wenn du an die Kindheit und Jugend dich erinnerst, irgendeine Rolle gespielt, dass es dich gehandicapt hat, dass es dich traurig gemacht hat, dass du das Gefühl hattest, du bist nicht wie die anderen und außen vor?
Auf jeden Fall, gerade in Phasen wie der Pubertät, ich meine, Wolfgang, das kennst du selbst, da bist du selbst einfach viel mit dir beschäftigt. So, du kritisierst dich selbst am meisten und denkst, irgendwas ist verkehrt. In meinem Fall waren es dann bis heute 65 Knochenbrüche, wo ich einfach jedes Mal auch für kämpfen muss, um wieder zurück in den Alltag zu finden. Aber am Ende des Tages, so, wir sind heute hier, das ist so meine Geschichte einfach.
Du hast eines, glaube ich, zu einem relativ frühen Zeitpunkt gemacht. Du hast Sport für dich entdeckt. Rollstuhl, Basketball, in dem du sehr gut geworden bist. Ich weiß nicht, spielst du aktuell noch?
Aktuell spiele ich nur noch hobbymäßig so. Das ist einfach der Zeit geschuldet. Ich habe natürlich ewig Basketball gespielt, auch für die Nationalmannschaft. Ich bin um die halbe Welt gekommen mit dem Sport. Es war eine unglaublich schöne Zeit so, ne, mit 17, 18, 19, 20. Das war schon ein richtiger Traum, der da in Erfüllung gegangen ist und hat mir gesundheitlich natürlich auch richtig geholfen.
Ja, was war das absolut Tolle für dich an diesem Sport?
Wenn du selbst mit dir haderst, dann bekommst du in so einem Sport Selbstbewusstsein. Und oft denken die Leute von draußen, ja, das ist jetzt vielleicht, weil er so viel Menschen hat, die ihm zuschauen im Internet. Das hat für mich einfach schon viel früher mit dem Sport nämlich begonnen. Du trainierst und du merkst, wie du besser wirst, erreichst Erfolge, kommst vielleicht, ne, kannst mit dem Adler auf der Brust spielen. Das hat mich unfassbar stolz gemacht. Und dann bist du plötzlich in Dubai und spielst irgendwelche Turniere oder in Toronto bei der Weltmeisterschaft. Das ist geil.
Also alle Paralympics-Leute, die ich gehört oder auch gesehen oder erlebt habe, sagen genau dasselbe, dass das für das eigene Ego, das eigene Selbstbewusstsein unfassbar wichtig ist, Erfolg im Sport zu haben.
Ja, selbst wenn du nicht, du musst nicht Nationalspieler werden, so, das ist nicht nötig dafür, aber mach was, geh da mit Hingabe rein und das, also wenn ich mal Kinder habe, dann werde ich die, dann müssen die, irgendeinen Sport müssen sie machen. So, und das zumindest mal ausprobieren, weil mir das einfach sehr, sehr viel geholfen hat.
Leroy Matata, unser Gast in SWR 1 Leute, ein Mann, der, was soziale Medien angeht, sehr weit vorne mit dabei ist. Bei YouTube hast du wie viele Kanäle?
Ich habe jetzt aktuell 2 große Kanäle, die insgesamt mehr als 1,5 Millionen Abonnenten haben. Ja. Auf dem einen Kanal beschäftige ich mich mit verschiedensten Geschichten, worüber wir vorhin schon ein bisschen gequatscht haben. Und auf dem anderen Kanal lasse ich die Menschen, die es interessiert, mal in das Leben eines Rollstuhlfahrers hereinblicken.
Wie finanziert sich die ganze Geschichte?
Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also das ist natürlich auf YouTube so, dass Videos auch monetarisiert werden, so heißt das. Sprich, du siehst Werbung vor den Videos und an den Einnahmen kann ich in gewisser Weise partizipieren. Und ansonsten werden wir aber auch durch die Community unterstützt, dass unser ganzes Team auch irgendwie finanziert wird. Wir haben da einen super Rückhalt von den Menschen, die da zuschauen und diese ganzen Projekte, die wir da auf die Beine stellen, als so junge Menschen, wir sind alle Anfang 20, die uns dabei unterstützen. Ja.
Wie groß ist dein Team?
Mittlerweile 5, 6, 7, 8.
Okay. Ihr könnt davon leben?
Ja, ich habe alles, was ich brauche, auf jeden Fall.
Bemisst sich der Erfolg einer Geschichte immer an der Anzahl der Klicks oder gibt es noch andere Kriterien für dich?
Nein, das siehst du, wenn du dir den Kanal mal anschaust, es sind so viele Videos dabei, die vielleicht nicht direkt 1 Million Abonnenten erreicht haben, aber wenn du dann mal in die Kommentare schaust und merkst, wie viele Menschen sich genau mit diesem Thema schon vorher beschäftigt haben und genau darauf gewartet haben, dass mal aufgeklärt wird darüber, dann ist das eigentlich irrelevant, wie viel da zuschauen, sondern wenn du merkst, so, du hast da 3, 4 Menschen auch zum Umdenken vielleicht angeregt, dann ist alles erreicht, was es braucht.
Du hattest im Februar, glaube ich, einen Auftritt, um den ich dich wirklich und wahrhaftig beneide. Du warst Gast bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
Oh ja.
Wie kam es dazu und was hast du dort gemacht?
Das war ganz, ganz spontan, so für mich gefühlt zumindest. Das wird ja im Hintergrund manchmal so ein bisschen organisiert und dann war klar, okay, ich darf da hin und da waren dann auch riesige Namen im Gespräch und meine Rolle war halt für den Social-Media-Kanal dort zu moderieren und Interviews zu führen, aber nicht mit Menschen wie dir und mir, die jetzt vielleicht irgendwas Verrücktes in ihrem Leben erlebt haben, sondern mit den ranghöchsten Politikern und ja, am Ende des Tages waren das wahnsinnige Gespräche.
Also, mit wem beispielsweise?
Ich habe mit der Jennifer Morgan, die Chefin von Greenpeace International, gesprochen, mehrere Interviews gemacht. Aha. Und sie war halt zum Beispiel dort auf so einer Konferenz unterwegs, um für ihre Sache zu werben, um für den Umweltschutz zu werben und hat mir halt mal klar gemacht, wie hart sie es als Frau einerseits, aber auch als Umweltaktivistin hat, um gegen diese großen Politiker irgendwie standhalten zu können.
Deutschland?
Für Deutschland habe ich zumindest mit zwei grünen Politikern gesprochen, so, und die waren auch sehr direkt. Da wurde auch mal über Marihuana-Konsum ein bisschen gequatscht. Ja. Das war spannend.
Aber das Ambiente ist schon ein sehr eigenes, wenn man sich allein die wahnwitzigen Sicherheitsvorkehrungen vorstellt, die es da ja geben muss.
Auf jeden Fall.
Wie hast du es erlebt?
Du kommst da in München vor den Bayerischen Hof und schaust nach oben. Auf allen Dächern sind irgendwelche Scharfschützen postiert. Ja. Du kommst da auch nicht rein, wenn du nicht fünfmal dich akkreditiert hast und durchgecheckt wurdest. Ja. Weil da drinnen laufen halt dann ständig hochrangige Politiker rum.
Leroy Matata, ein Mann, der als YouTuber mit seinen zwei Hauptkanälen auf insgesamt 1,5 Millionen Follower kommt, der inzwischen auch eine eigene SWR-Gesprächsreihe hat, Leroys Momente. Mit wem hast du zuletzt gesprochen?
Zuletzt gesprochen habe ich mit Alex, der bei den Zeugen Jehovas war.
Okay.
Der ist dort ausgestiegen, rausgeflogen, wie man es halt nennen möchte, und hat auf einen Schlag seine gesamte Familie, sein gesamtes Umfeld verloren, weil alle bei den Zeugen Jehovas mit dabei waren.
Warum ist er rausgeflogen?
Er ist schwul. Er ist homosexuell und hat das dann offen kundgetan, nachdem er selber in einer Ehe war, über Jahre mit einer Frau und da für sich einfach nicht glücklich geworden ist.
Wie geht's dem heute?
Heute ist er wunderbar, also wunderbar drauf, macht seine Karriere, aber hat sich eine ganz neue Familie aufbauen müssen, muss man sagen. Ja. Und die besteht jetzt aus seinen Freunden.
Ein Mann, für den vermutlich Werte wie Toleranz, Liberalität, Vielfalt, Weltoffenheit auch eine andere Rolle spielen als zu Beginn seines Lebens oder in seinem allerersten Leben. Wie war das bei dir? Diese Werte, waren die für dich immer alle gleich wichtig oder wie würdest du das beschreiben?
Also ich habe schon selbst immer Wert darauf gelegt, das würde ich schon sagen, aber wenn man mit so einem Menschen spricht, da wird einem einfach einiges nochmal bewusst. So, wir nehmen sehr viele Dinge in unserem Alltag einfach als selbstverständlich wahr. Umgang mit Familie, dass die da ist, dass die Freunde da sind. Das ist für uns, denke ich mal, meistens selbstverständlich. Und in seinem Fall, stellt euch das einfach mal vor, ihr steht dann plötzlich vor dem Nichts. Da ist niemand mehr, der sich für euch schert, der sich irgendwann mal um euch kümmern wird. Und das ist bis heute so. Er hat da keinerlei Kontakt mehr.
Wie war das bei dir? Also du hast dieses Handicap mit dem Rollstuhl, dann eine etwas dunklere Hautfarbe. Hast du in deiner Jugend sowas wie Ressentiments erlebt?
Zum Glück nicht permanent. So, das habe ich schon früh lernen müssen, dass es da Menschen gibt, die da jetzt nicht so gut auf mich zu sprechen sind, einfach wegen dem äußerlichen Erscheinungsbild. Allerdings ist die gesellschaftliche Ausgrenzung, die ist viel, viel heftiger gewesen, weil ich zum Beispiel eigentlich gar nicht auf dem Weg zu meinem Abitur sein durfte. Da hätte ich genau auf eine Sonderschule oder Förderschule gesollt. Das war auch ein harter Kampf für meine Mutter damals.
Und den sie gewonnen hat.
Den hat sie zum Glück gewonnen, aber gebetsmühlenartig dafür kämpfen müssen, dass sie sagt, mein Sohn muss mehr machen, soll mehr machen, soll selbstständig werden und dafür in der Regelschule. Heute habe ich ein Einser-Abitur, auf das ich sehr stolz bin, was ich meiner Mutter zu verdanken habe.
Wie siehst du Corona heute? Siehst du es als eine Chance im Sinne von Vielfalt, da auch für die Zukunft was zu bewirken? Oder ist es eine Gefahr, dass es so einen Rückfall gibt, auch in alte Verhaltensmuster?
Also ich glaube, wir wurden jetzt alle schon mal richtig gut auf die Probe gestellt als Gesellschaft. Ich habe sehr viel Empathie wahrgenommen aus allen Ecken. Und das war auch gerade für mich als Teil der Risikogruppe irgendwo sehr, sehr wärmend, muss ich ehrlich sagen. Ich habe natürlich die Sorge, dass das auch wieder abnimmt, aber ich denke, dass ein gewisser Teil, der wird bleiben, und ich hoffe das einfach, dass wir als Gesellschaft da ein bisschen positiver rausgehen können.
Dein allernächster Plan für die Zukunft sieht wie aus?
Wir produzieren immer weiter. Leroy's Momente wird weitergehen, und da können alle gespannt sein, was als nächstes passiert. Das wird richtig groß.
Tijen Onaran ist unser Gast heute Vormittag in dieser zweiten SWR1-Leutestunde am Diversity Day des Jahres 2020. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ich freue mich, vielen Dank.
Ja, und weil ich mich vorhin mit Leroy geduzt habe, haben wir jetzt spontan beschlossen, das zu wiederholen. Wobei in deiner Start-up-Szene ist das, glaube ich, sowieso Usus, oder?
Auf jeden Fall, ich habe es vorhin kurz gesagt, ich bin ja immer total erstaunt, wenn mich jemand sieht, dann drehe ich mich immer um und denke, bin ich gemeint? Insofern freue ich mich, wenn wir beim Du bleiben.
Jetzt sind wir in Stuttgart. Hast du einen Abstecher über Karlsruhe gemacht?
Diesmal tatsächlich nicht, weil es ja die Begebenheiten momentan nicht zulassen. Aber ansonsten versuche ich natürlich, meine Heimatstadt immer zu besuchen, vor allem meine Eltern, meine Familie, die da ja noch ist.
Wie kommen die, die sind jetzt auch in einem Alter, wo man sich da vielleicht ein paar Gedanken macht, wie kommen die mit diesen neuen Corona-Umständen klar?
Ist schwierig. Ich komme ja auch aus einem Umfeld, was sehr auf Familie bedacht ist, wo man sich mit sehr vielen Menschen gerne trifft, egal ob innerhalb eines Raumes oder auch außerhalb. Das ist wirklich schwierig, und am meisten tut es mir weh, weil ich feststelle, dass vieles, das vorher selbstverständlich war, tatsächlich mal Mama und Papa zu besuchen, jetzt nicht mehr selbstverständlich ist. Aber wir telefonieren ganz viel. Meine Mutter ist sehr digital unterwegs, schickt mir immer fleißig WhatsApp-Nachrichten. Also sie hat es verstanden, mein Vater noch nicht so, aber wer weiß, vielleicht kommt er ja noch dahin.
Ansonsten vermute ich mal, dass für deinen Job als Digitalunternehmerin die aktuellen Zeiten gar nicht so sehr viel anders sind, weil Distanz spielt digital gesehen keine Rolle. Da gibt es keine 1,5 Meter Abstände. Und Netzwerken kann man auch per Skype oder am Telefon.
Oder digital über Social Media tatsächlich, über die verschiedenen Social Media Plattformen. Du hast recht, wir waren vorher schon digital. Unser Unternehmen heißt ja auch Global Digital Women. Ja, da ist das Digitale in der DNA. Aber wir haben ja auch viele Veranstaltungen organisiert, und wir sind ja analog groß geworden. Also mein Unternehmen ist ja mit einem Stammtisch groß geworden. Das war ein Stammtisch, den ich vor 6 Jahren ins Leben gerufen habe, wo Frauen sich getroffen haben, ein Netzwerk, und daraus resultierte dann mein Unternehmen, also Global Digital Women. Deswegen fehlt natürlich dieser Austausch. Also es fehlen diese Veranstaltungen. Die sind uns weggebrochen. Wir können, glaube ich, schneller switchen, also aufs Digitale, aber das Analoge fehlt.
Was ist Sinn und Zweck dieses globalen digitalen Frauennetzwerkes?
Ich versuche, die Welt digitaler und diverser zu machen, nichts einfacher als das. Stichwort Diversity Day, also das ist mein Anliegen, dass es mehr vor allem Frauen in Führungspositionen, Frauen in digital und Tech, sogenannten IT-Jobs gibt, Frauen in Aufsichtsräten, als Gründerinnen, habe da sehr stark den Fokus auf dem Thema Frauen, wohl wissend, dass Diversität nicht nur Frauen beinhaltet, aber damit bin ich groß geworden, und wir machen Beratung. Also wir beraten große Unternehmen, wie sie eben diverser werden können.
Hat sich da viel verändert? Ich meine, Wirtschaft war über viele Jahre und Jahrzehnte eine absolute Männerdomäne, und Frauen haben sich ja aus vielerlei Gründen schwer getan, da entsprechend reinzufinden. Wie ist das heute?
Ich glaube, dass die Digitalisierung eine Chance bietet, dass Unternehmenskultur neu gedacht wird. Also das bedeutet, dass man wirklich feststellt, dass diverse Teams, und das sagen ja auch viele Studien, Zahlen, Daten, Fakten, diverse Teams sind besser, sie sind innovativer. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich mich immer mit seinesgleichen unterhalte, dann ist es irgendwo langweilig. Und ich werde auch ein Produkt nicht besonders innovativ oder vielfältig betrachten. Und eine Form von Diversität ist eben Geschlechtervielfalt. Und ich glaube, hier in Deutschland haben wir noch einiges zu tun. Wir haben keine einzige DAX-CEO als weibliche Frau, also als Frau. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, da gibt es für mich auch, für meinen Job, für meine Profession noch wahnsinnig viel zu tun.
Tijen Onaran, eine Frau, die türkische Wurzeln hat, die aus Karlsruhe kommt, in Karlsruhe groß geworden ist. Und was ich ganz bemerkenswert fand, ein katholisches Mädchen. Gymnasium besucht hat.
Da hat alles angefangen tatsächlich.
Da hat es angefangen.
Ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, vieles von dem, was ich heute mache, dass ich mich so stark für Frauen einsetze, ob es in Unternehmen ist, ob es in Medien ist oder eben auch Gesellschaft und Politik, kommt daher, dass ich auf einem katholischen Mädchengymnasium war, weil ich schon immer es gewohnt war, unter Frauen zu sein, ja, und eine extrem starke Direktorin hatte, die gesagt hat, liebe junge Frauen, werdet nie abhängig von irgendwie einem Mann oder vom Staat und seid immer schön unabhängig. Und es gibt auch nichts, was ihr nicht könnt aufgrund eures Geschlechts. Also wenn euch jemand sagt, ihr seid irgendwie nicht gut, weil ihr Frauen seid, dann müsst ihr da wirklich den Finger erheben und eure Stimme vor allem erheben.
Wolltest du in diese Schule oder wollten deine Eltern, dass du in diese Schule gehst?
Es war eigentlich eher Zufall, weil das die einzige Schule in Karlsruhe damals war, die so eine Nachmittagsbetreuung angeboten hat, und meine Eltern haben beide sehr viel gearbeitet, mussten sehr viel arbeiten, dann dachten die, bevor unsere Tochter dann irgendwo rumhängt, dann ist sie wenigstens in der Schule gut betreut, und es war eine Schule, die irgendwie einen super Eindruck gemacht hat, und deswegen haben meine Eltern dann gesagt, okay, unser Kind soll dahin.
Also eine Entscheidung, die weder die Eltern noch du jemals bereut haben?
Ich glaube, hättest du mich das gefragt, als ich damals noch in der 10. Klasse war, wo es so langsam losging mit Jungs, vielleicht sogar auch schon vorher, da hätte ich hundertprozentig gesagt, es ist urlangweilig, aber heute würde ich sagen, das mit den Jungs kam ja dann auch irgendwann. Und insofern habe ich da nicht viel verpasst. Für mich, für das Thema auch sozusagen von meinem Kopf her, von der Denkweise her, von der Sozialisation her, war das die beste Schule.
Wie war es eigentlich für deine Eltern in einem Land, in dem sie ja nun auch nicht groß geworden sind, aber in dem Kinder plötzlich da waren, war das für die ein Spagat oder war das für die eher einfach?
Dazu muss man sagen, dass mein Vater in der Türkei schon studiert hat auf Lehramt und dann in Deutschland auch Architektur studiert hat. Meine Mutter kommt aus einer, sage ich, klassischen Gastarbeiterfamilie und sie war ganz lange Verkäuferin, hat aber auch meine Ausbildung zur Visagistin gemacht. Also insofern bringe ich so beide Facetten mit. Ja, aber was sie uns immer beigebracht haben, ist, dass es nichts gibt, was wir nicht können aufgrund unserer Herkunft, aufgrund meines Geschlechts, wie auch immer. Also sie haben uns mit einem soliden Grundvertrauen, mich und meinen Bruder, ich habe noch einen Bruder, großgezogen, was mir natürlich enorm geholfen hat. Und heute sind sie natürlich extrem stolz, ja.
Politik hat in eurer Familie, glaube ich, immer eine große Rolle gespielt, bis zu dem Punkt, dass ihr Anne Will-Sendungen nachgespielt habt in der Familie. Du warst Anne Will. Deine Mutter hat wen gespielt?
Es variierte, mal die Grünen, mal die SPD, je nachdem.
Und der Vater dann logischerweise CDU.
Genau, so ungefähr. Also wir haben einfach wahnsinnig gern diskutiert. Unser Abendbrottisch war die Politik-Talkshow, kann man eigentlich so sagen. Und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, dass irgendwann beide sagten, du musst jetzt mal irgendwo hin, wo du deinen Laberfluss mal loswerden kannst. Mhm. Du diskutierst offensichtlich gern, wir haben viel gearbeitet, wir sind müde, wollen ins Bett. Und dann hat das mit der Politik angefangen.
Ja. FDP. Warum die FDP damals in Karlsruhe, beziehungsweise eigentlich die jungen Liberalen als Jugendorganisation der FDP?
Die CDU war für mich damals zu sehr mit dem C behaftet. Die Grünen waren mir zu sehr auf der Umweltschiene. Und die SPD hatte für mich wenig das Unternehmerische im Blick. Und ich war damals schon jemand, die immer gesagt hat, okay, Freiheit und Verantwortung sind Werte, mit denen ich groß geworden bin. Liberale Werte, auch Toleranz, Gleichberechtigung, Diversität. Und das sind eigentlich urliberale Werte. Und deswegen bin ich bei den jungen Liberalen gelandet und bin dann auch geblieben.
Tijen Onaran, eine Unternehmerin, die in Berlin und München lebt, zwei Wohnsitze, zwei Arbeitsplätze, ab und an Karlsruhe, weil Karlsruhe der Ort ist, an dem die Eltern leben. Ansonsten jemand, der einen intensiven Blick mal gehabt hat in die Politik. Fangen wir an mit Silvana Koch-Merin. Was hast du für die gemacht?
Ich habe für sie erst das Wahlkreisbüro betreut, war da ihre Wahlkreisbüroleiterin, habe dann im Europäischen Parlament gearbeitet in Brüssel, in ihrem Büro und dann später eben auch in einem Ausschuss, und habe sie dann später im Europawahlkampf auch betreut, begleitet und habe mit ihr praktisch Wahlkampf gemacht. Silvana war mein erstes weibliches Vorbild. Also sie war meine Mentorin, sie hat mich extrem geprägt. Von ihr habe ich sehr viel gelernt, sehr viel gesehen. Auch das Thema Krisenmanagement. Also sie hatte ja dann auch eben einen Fall, wo sie mit Thema Doktoraffäre sozusagen auch, das war ja damals auch die Zeit, wo ganz viele Politiker diese Affäre hatten. Und ich habe eben in dem Zusammenhang ganz viel gesehen und gelernt, auch wie wichtig das Umfeld tatsächlich ist.
Und sie musste ja dann gehen oder hat aufgehört mit der Politik 2011 wegen dieser Plagiats. Vorwürfe. Wie hast du diese Zeit damals erlebt?
Was ich in der Zeit gelernt habe, wie wichtig eigentlich ein solides und nachhaltiges, gutes Netzwerk ist.
Okay. Christian Wulff, ein extrem tiefer Fall, weil es nicht nur den politischen Sturz gab, sondern auch eine Ehe, die kaputt gegangen ist und ein mediales und juristisches Trommelfeuer. Wie nah warst du an Christian Wulff dran und wie sehr hat es ihn damals gebeutelt?
Ich habe ja erst als Praktikantin angefangen und danach wurde es eine Projektstelle. Und ich war insofern auch relativ nah dran, weil ich das Thema, das er damals hatte, nämlich das Thema Integration und auch Islam, in vielen meiner Tätigkeiten dort auch mitbetreut habe. Und ich habe relativ viele Einblicke bekommen. Was ich in der Zeit gelernt habe, ist auch da wieder, man sollte sich nie von Lob zu sehr abhängig machen, weil genauso sehr kann die Kritik zurückschlagen. Und das hilft mir tatsächlich heute auch in dem, was ich mache. Ich liebe das, was ich mache, aber ich versuche mich ein Stück weit davon unabhängig zu machen. Und daher sage ich mal, die Politik war eigentlich das beste Assessment Center, was es gibt.
Dieses abrupte Ende einer politischen Karriere, was hat das mit diesen beiden Menschen gemacht?
Ich glaube, auch heute gucken beide wahrscheinlich ganz anders drauf als kurz nach den Rücktritten oder auch nachdem sie aufgehört haben. Wenn du medial so wirklich rauf und runter geschrieben wirst, dann macht das auch zwangsläufig was mit dir als Person. Also ich kenne keinen Menschen, der da sagt, ich lese nicht mehr, was da läuft, sondern du bekommst es ja mit. Viel entscheidender in dem Fall ist dann, wenn es auch um Familien geht, wenn es um Kinder geht. Ich glaube, da hört dann der Spaß auf und da sind am Ende Politiker, Politikerinnen genauso Menschen wie du und ich auch. Sie liegen auch nachts wach und daher glaube ich, dass Politik ein Stück weit wieder menschlicher werden muss.
Was die Analyse angeht, auf den ersten Blick könnte man sagen, Politik ist ein knochenharter Job und zu stürzen gehört mit dazu. Kann man es sich so einfach machen?
Also solange es geht, mache ich das, was ich heute mache. Ich bin da ziemlich pragmatisch unterwegs. Ich habe eine große Leidenschaft für meinen Job, genauso wie damals in der Politik. Als es vorbei war, bei mir auch, weil es war ja eine bewusste Entscheidung, irgendwann nicht mehr in der Politik zu sein, war ich zwar traurig aufgrund des Umfelds, aufgrund dessen, was ich mir aufgebaut habe, aber ich war nie abhängig. Und das ist der Punkt, den ich immer mitgebe, auch heute in meiner Arbeit, gerade auch was Frauen betrifft, immer schön unabhängig bleiben.
Diversität bedeutet Vielfalt, Weltoffenheit, Liberalität, Toleranz, alles Werte, die für Tijen Onaran eine ganz besondere Rolle spielen. In welcher Form?
Damit bin ich groß geworden, mit liberalen Werten. Meine Eltern haben mir immer mitgegeben, wenn es Menschen in deinem Umfeld gibt, die vermeintlich anders aussehen, anders reden, aus einem anderen Land kommen, dann sei weltoffen und freu dich, dass du eine andere Perspektive bekommst. Diversität ist ja nicht nur das Thema ein anderes Geschlecht, anderer Hintergrund, sondern vor allem Perspektivenvielfalt. Ich habe beispielsweise ein Netzwerk aus Menschen um mich herum, die komplett andere Dinge machen als ich. Wie großartig ist es, da einzutauchen in die verschiedenen Lebensrealitäten. Und deswegen ist Diversität so wichtig, auch für eine gesunde Unternehmenskultur.
Als du mit diesem Netzwerk angefangen hast, wusstest du natürlich, dass Netzwerk vom Begriff her eher negativ besetzt ist als Kumpanei und Kungelei und auch noch Männer dominiert.
Vetternwirtschaft ist auch etwas, was kommt. Ja, und Netzwerke sind auch Männer dominiert, sind sie im Übrigen bis heute, gerade auch in großen Unternehmen, weil sie häufig intransparent sind. Das findet hinter den Kulissen statt. Es ist nicht so, dass sich Leute irgendwie treffen und wirklich ganz offen sozusagen sprechen, gerade auch wenn es um Machtverteilung geht, um Jobs auch in Unternehmen, sondern das wird ja hinter verschlossener Tür gemacht. Und mein großes Anliegen war, dem Netzwerken ein neues Image zu verpassen. Also zu sagen, Netzwerken ist ja eigentlich was Hochdemokratisches. Also jeder sollte ja Zugang haben und jede. Und deswegen habe ich ja damals mein Frauennetzwerk gegründet, was ich eben heute sehr stark in verschiedenen Städten auch mache und Veranstaltungen auch durchführe.
Jetzt leben wir in Zeiten von Corona und vor Corona gab es ja auch schon Tendenzen, die diesen Werten, die wir gerade angesprochen haben, ein Stück weit entgegenstanden. Also Nationalismus, Populismus. Siehst du das als Gefahr, die sich jetzt möglicherweise im Zeitalter von Corona noch verstärkt?
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass Corona die demokratischen Werte nicht in Frage stellt. Es gibt sehr viele Menschen, die gerade das Gefühl haben, dass unsere demokratischen Werte ausgehebelt werden und die das wiederum als Argumentation dafür nehmen, eben eine andere Richtung zu vertreten. Das wird häufig mit Menschen vermischt, die überhaupt nicht demokratisch sind. Da muss man ein bisschen differenzieren. Und daher bin ich der festen Überzeugung, auch gerade was das Thema Gleichberechtigung Betreuung betrifft. Wir müssen aufpassen, dass eben tatsächlich Eltern jetzt nicht völlig unterm Radar laufen, dass Partnerschaften gleichberechtigt aufgezogen werden, dass eine Unternehmenskultur gleichberechtigt ist, auch gerade in Zeiten von Homeschooling, Homeoffice etc. Ich sehe aber hier eine große Chance im Digitalen. Ich glaube, dass die Digitalisierung dazu führt, dass auch Rollenbilder in Frage gestellt werden und viel transparenter auch im Internet sozusagen gezeigt werden. Und das ist wieder eine große Chance.
Kann Digitalisierung auch für Corona eine große Chance sein?
In jedem Fall. Ich kann mich natürlich über das Digitale viel besser informieren. Natürlich gibt es auch den gegenteiligen Trend, dass gewisse Stimmen, die eben nicht demokratisch gerade sind, über das Digitale auch sozusagen Aufmerksamkeit bekommen. Aber generell das Internet, ja, die sozialen Medien demokratisieren unsere Gesellschaft. Das heißt, ich kann ja heute von der Couch aus ein neues Unternehmen schaffen. Ich kann eine Idee haben, ich kann sie aufbauen. Und ich kann Menschen begeistern. Und das ist die großartige Chance.
Und gleichzeitig kann digital auch bedeuten, dass man sich nur noch mit seinesgleichen austauscht und andere Wirklichkeiten gar nicht mehr akzeptiert und zur Kenntnis nimmt.
Das ist die Gefahr, das ist aber auch die Gefahr im Analogen. Also wenn ich mich nur mit denselben Leuten treffe und ständig irgendwie mit meinen Freunden rumhänge, dann sehe ich ja auch niemanden neuen. Aber im Digitalen ist es so, ich entscheide ja, wem ich folge. Ich entscheide, mit wem ich mich vernetze. Das heißt, auch da wieder, es ist meine Verantwortung zu gucken, mit wem vernetze ich mich, wem folge ich, welche Informationen traue ich, glaube ich, und welche Informationen teile ich auch.
Danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Eins gehört. SWR.